Wir sind unserem Gott von ganzem Herzen dankbar. Wenn ihr alles so empfindet wie ich, dann könnten wir uns niederwerfen und anbeten. Um der Gnade und Güte willen, um all des Willen, das Gott getan hat, unverdiente Gnade ist. Ich denke auch da wieder an die Worte Bruder Brenhams. Er sagt, wenn ihr da drüben ankommt, dann werdet ihr dort eine kleine Hütte vorfinden und dann werdet ihr mich singen hören, Amazing Grace, how sweet thy sound. Erstaunliche Gnade, wie lieblich dein Klang. Und dann geht's weiter. Die deutsche Übersetzung kann nicht anders gemacht werden als folgend. Der einen solchen Schuft wie mich gerettet hat. Ein ziemlich hartes Wort. Aber wisst ihr, wenn ich ab und zu höre, wie Leute so einer den anderen beurteilen, und es gibt auch solche, die mich nicht auslassen, dann sage ich einfach, Herr, das ist ja noch ganz anders. Ich bin ja wesentlich schlechter, wie die mich machen und wie sie mich einschätzen. Und dann geht's mir schon wieder wohler. Doch so ist das mit uns allen. Regt euch doch nicht darüber auf. Was ist der Mensch? Seid einmal ganz ehrlich. Was ist der Mensch? Wenn die Gnade Gottes sich unser nicht angenommen hätte, wo wären wir heute? Also rühmen wir die Gnade Gottes von Anfang bis zu Ende. Wir haben heute ein schönes Zeugnis von einer Schwester aus Sizilien gehört. Und nicht nur das Zeugnis hat mich beeindruckt, sondern ihr schönes Französisch. Bruder Joseph lacht jetzt, aber sie hat so fein gesprochen, dass ich fast auf die Übersetzung verzichten konnte. Und das hat mich dabei am meisten erfreut. Es gibt viele Nöte, es gibt Gebetsanliegen, der Kampf wird immer heißer, aber Gott hat versprochen, mit uns zu sein, bis ans Ende, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ich hoffe, dass sich unsere französisch sprechenden Geschwister wohlfühlen und wünsche auch meinem geliebten Bruder Kupfer immer wieder neue Kraft zum Übersetzen. Ihr wisst ja, wenn es lehrmäßig ist und viele Bibelstellen aufgeschlagen werden müssen, wie mühsam das bei einer Übersetzung sein muss. Habt Geduld mit ihm. Ihr kennt ja die Heilige Schrift so gut, wenn auch nicht immer aufschlagen kann oder wird. Ihr wisst ja und könnt es selber dann nachschlagen. Unser Bruder Geidert gibt sich auch alle Mühe zu übersetzen. Gott möge uns alle gemeinsam segnen. Wir möchten, dass jeder, der hier ist, auch hört, was gesagt wird. Ihr kennt ja langsam auch meine Einstellung zum Wort zu Gott und zu dem, was gesagt wird. Jedes Mal, wenn hier ein Wort zur Einleitung gelesen wird, kann ich so innig und von Herzen mitgehen. Und meine Gedanken gehen schon wieder von einer zur anderen Bibelstelle. Ich möchte zwei in Verbindung mit dem Wort, das gelesen wurde, noch erwähnen. Wenn Bruder Russ mir jetzt behilflich wäre und sagte, wo wir gelesen haben. Jesaja 48, Vers 12, ja. Jesaja 48, Vers 12. Vers 14 muss unbedingt dazu gelesen werden. Höre auf mich, Jakob, und du Israel, den ich berufen habe. Ich bin derselbe, ich der Erste und ich auch der Letzte. Hat doch meine Hand die Erde gegründet und meine Rechte den Himmel ausgespannt. Rufe ich ihnen zu, so stehen sie allesamt da. Und jetzt kommt's. Versammelt euch alle und hört. Versammelt euch alle und hört. Wer unter ihnen hat dieses vorausgesagt? Der nächste Gedanke ist von der Kleidung. Damit die Schande unserer Blöße nicht zutage tritt, sollen wir eingekleidet werden. Schon der Prophet Jesaja sprach von den Kleidern des Heils, von dem Stirnband. Er wusste schon, was durch Golgatha geschehen würde. In Offenbarung 19 wird diese weiß gekleidete Schar in ihrer Vollendung in der Herrlichkeit gezeigt. Ich lese Offenbarung 19, Vers 7 und 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich, die bedeutet die Rechttaten der Heiligen, andere Übersetzung, die Gerechtigkeit der Heiligen. Wir haben es hier schon gesagt, wie es auch im Propheten Jesaja geschrieben steht. Unsere Gerechtigkeit erscheint vor Gott wie ein besudeltes Gewand. Aber die Gerechtigkeit Gottes, die uns in Christus durch Golgatha zurückgegeben wurde, ist eine absolute und heilige göttliche Gerechtigkeit. Und wir sind gerechtfertigt worden durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Ein zweites Opfer ist nicht mehr nötig. Was nötig ist, ist ein echter Glaube an das ein für alle Mal vollbrachte Erlösungswerk auf Golgatha. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Gott macht kein Stückwerk. Gott hat etwas Vollkommenes getan. Mein Herz ist bewegt. Ich lese noch zwei Stellen aus Matthäus 13. Ihr wisst, das ist das Kapitel, in dem unser Herr Jesus die Gleichnisse gesprochen hat, in ganz besonderem Maße über Gleichnisse sprach. In Vers 9 macht er eine kleine Pause. Matthäus 13, Vers 9. Wer Ohren hat, der höre. Im gleichen Kapitel, Vers 43, letzter Teil. Wer Ohren hat, der höre. Der Prophet Jesaja hatte geweissagt, mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und deshalb dürfen wir dankbar sein, wenn Gott unser Ohr nach jünger Weise geöffnet hat, um zu hören, um was zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Und da sind wir auch schon wieder bei unserem Thema. Nicht Menschen, sondern der Herr redet durch sein Wort noch heute. Nicht Menschen deuten, der Geist Gottes offenbart sogar die Tiefen der Gottheit und macht es uns einfachen Menschen klarer, wie es je die Weisen durch ihre Gelehrsamkeit ergründen könnten. Wir stehen alle auf der gleichen Stufe und werden in die Geheimnisse Gottes eingeführt. Er hat uns zu Menschen gemacht, die bereit sind zu hören, bereit sind aufzunehmen, bereit sind zu glauben. Dies ist die Zeit, wo nicht nur 30-fältige Frucht oder 60-fältige Frucht, sondern 100-fältige Frucht kommen kann. Als das Wort zu 30% vielleicht geoffenbart wurde und zurückerstattet, mag die Ernte oder die Frucht entsprechend gewesen sein. Wir leben in der Zeit der völligen Wiedererstattung aller Dinge. Heute haben wir nicht einen 30-prozentigen eine Einsicht über den Plan Gottes oder 60. Ich wage zu sagen, dass wir heute einen allumfassenden Einblick in den Heilsplan unseres Gottes haben. Und Gott erwartet von uns mehr als von allen, die in früheren Generationen gelebt haben. Denn wem viel anvertraut wurde, von dem wird viel gefordert werden. Es wird nicht einfach sein, an jenem Tage die Antwort zu geben. Ich vertraue darauf, dass Gott der Herr an jenem Tage sagen kann, wohlgetan, geh ein zu deines Herrn Freude. Wir haben bereits aus Offenbarung 3 von dem Gold gehört, das wir kaufen sollen, lasst mich vom goldenen Leuchter lesen, damit wir wissen, in welche Richtung der Geist Gottes uns führt und leitet, um auch zu wissen, worum es geht. Wir haben heute Nachmittag eine Bibelstunde. Es ist nicht immer möglich, dass man hier mit aller Wucht spricht. Ich habe vor mir eine große Reise nach Singapur, Indonesien, Philippinen und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr auch in der Zeit meiner in euren Gebeten gedenkt. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 12 und dann Vers 20. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich 7 goldene Leuchter. Und in der Mitte der Leuchter einen, der wie ein Menschensohn aussah. Und so weiter und so weiter. Es geht uns hier in der Hauptsache um die 7 goldenen Leuchter. Eine Gemeinde in 7 Epochen. Es gibt nur eine Gemeinde, und das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Aber es gibt diese 7 Epochen, durch die diese Gemeinde gegangen ist. Offenbarung 1, Vers 20. Was das Geheimnis der 7 Sterne betrifft, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, so wie die 7 goldenen Leuchter, die 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Wir haben in der Heiligen Schrift immer beides. Manchmal die Aufgabe und dann auch die Antwort, manchmal die Fragen und die Antwort auf diese Fragen. Man braucht hier nicht mehr zu deuten, 7 Gemeinden, 7 Engel, 7 Sterne, 7 Boten für die 7 Gemeinden. Und sie waren alle in der Rechten des auferstandenen Herrn, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelte. Ich werde nie den Tag oder die Verlegenheit, die ich wahrnahm, vergessen, als jemand mich davon überzeugen wollte, dass Gott jetzt einen 8. Botschafter hat. Dann habe ich ihn an dieses Wort erinnert und habe ihn gefragt, der Herr, hatte nur 7 in seiner Hand. In wessen Hand ist dann der 8? Wenn der Herr nur 7 in seiner Hand hatte, und das soll ein 8er sein, in wessen Hand wäre er dann? Nein, nicht mit uns. Wir haben eine direkte Verbindung zum Worte Gottes. Amen. Und wir können nicht anders. Wir können nicht anders. Wir sagen, hier stehe ich, Gott helfe mir. Amen. Und wir stehen auf dem untrüglichen Worte Gottes. Amen. Gott hat nicht nur einen 8. Botschafter verheißen. Gott hat nur verheißen, dass in den Tagen der Stimme des 7. alles zum Abschluss kommen wird. Und dass wir darauf einzugehen haben und aufzunehmen haben. Offenbarung 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, so spricht der, welcher die 7 Sterne fest in seiner rechten Hand hält und der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Er hält sie nicht nur in seiner Rechten, er hält sie fest in seiner Rechten. Und seine Rechte ist erhöht. Amen. Und seine Rechte behält den Sieg. Amen. Das kann nicht anders sein. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Hat jemand ausgerufen, und das glauben wir von ganzem Herzen. Keiner dieser Boten Gottes konnte von Menschen dirigiert werden. Sie hatten nur eine Verpflichtung, und die war Gott gegenüber. Ich möchte, weil hier geschrieben steht, dass er hier wandelt und so weiter, aus dem Korintherbrief die Verheißung lesen, 2. Korinther, Kapitel 6, und dann zum Mose zurückgehen, um uns zu zeigen, dass sich damit die Verheißung erfüllt hat, die der Herr gegeben hat. Er wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. In 2. Korinther, dem 6. Kapitel, steht in Vers 16 geschrieben, wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Wir sind ja doch der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich werde unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Amen. Nicht nur wohnen, wandeln, handeln, reden, wirken. Wenn der Herr in unserer Mitte ist, dann möchte er sich frei fühlen. Und wir möchten ihm allen Raum geben. Und ich sage es mit aufrichtigem Herzen. Herr, stelle mich beiseite und komm du zu deinem Recht. Mehr will ich nicht. Und ich glaube, mehr wollen wir alle nicht. Hier kommt doch keiner her, um seine Weisheit zum Besten zu geben. Hier kommen wir her in der Ehrfurcht Gottes, um das geoffenbarte Wort für diese Stunde zu hören und ein Teil des Wortes zu werden, damit auch das Wort durch uns und in uns Fleisch werden kann. So spricht der Herr. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Johannes sah ihn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Er hat die Wohnung genommen unter seinem Volk. Zu Pfingsten kam er durch den Heiligen Geist, um die Herzen der Erlösten zu bewohnen, wie geschrieben steht. Hier sagt sie auch, und Paulus drückt es aus, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. sagt nun einmal ganz ehrlich, wie tief ist deine Sehnsucht, dass sich dieses auch hier erfüllt? Durch uns, in unserer Mitte, dass wir Gott jedes Hindernis aus dem Wege räumen könnten, damit er Wohlgefallen an uns findet, dass er nicht draußen steht und anklopft, dass er drinnen ist, dass er wandeln kann, reden kann, wirken kann, wie er es möchte. Sehnen wir uns alle danach? Es muss uns zu einer Not werden, dass wir sagen, Herr, löse uns dein Wort ein. Lasst uns zu 3. Mose 26 gehen. 3. Mose 26, in Vers 12 steht geschrieben. 3. Mose 26, Vers 12. Sondern ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Das war die Verheißung. Aber im Alten Testament musste Gott sagen, 40 Jahre habe ich Abscheu gegen dieses Volk gehegt, denn immer da gehen sie irre mit ihrem Herzen, weil eine Erneuerung des Herzens noch nicht möglich war. Im Neuen Testament ist sie möglich, aber haben wir sie erlebt? Hat Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist und ein neues Leben geben können? Darauf kommt es an. Sondern ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, damit ihr ihnen nicht länger als Knechte dienen sollt. Ich habe die Stäbe eures Joches zerbrochen und euch aufrecht einhergehen lassen. Das ist Erlösung, das ist Befreiung, das ist Herausführung. Das Joch zerbrochen, unter dem wir gelitten haben. Und dann spricht unser Herr, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er hat das Joch, das uns in den feindlichen Bereich mit verjocht hatte, zerbrochen und hat uns mit ihm unter ein Joch getan, damit wir nicht eigene, sondern seine Wege gehen dürfen. Und er hat uns aufgerichtet. Preis sei dem lebendigen Gott. Das Amen war sehr schwach. Es muss anders werden, denn das ist ja unsere Geschichte. Er hat das Joch zerbrochen, das Gefängnis aufgetan, hat verkündigt, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, um den Gebundenen die Freilassung, um den im Kerker Steckenden die Freiheit zu verkündigen. Er hat sie nicht nur verkündigt, das haben andere vor ihm getan. Er hat sie gebracht. Er war und ist der Befreier. Er war und ist der Sieger von Golgatha. Er hat das Joch der Sünde zerbrochen und hat die Niedergedrückten und die mühselig Beladenen aufgerichtet und hat unsere Füße auf den Weg des Friedens gestellt. Gelobt sei sein heiliger Name. Lasst uns zu 2. Mose 25 gehen. Ich wollte euch in einem ganz kleinen Anschauungsunterricht doch einiges zeigen, wie derselbe Geist Gottes von Anfang an über Propheten und dann über den Aposteln war und dass sie alle die gleiche Sprache gesprochen haben und aus derselben göttlichen Offenbarungsquelle geschöpft haben. 2. Mose 25, Vers 31. Weiter sollst du einen Leuchter aus feinem Gold anfertigen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter sein, sein Fuß und sein Schaft angefertigt werden. Bleiben wir hierbei einen Augenblick stehen. Nichts sollte geschustert oder geflickt werden. Alles sollte aus ein und derselben Masse von unten bis oben, von oben bis unten sein. Und so ist das auch. Es ist das Gleiche, wie unser Herr in einem Beispiel in Johannes 15 gegeben hat, vom Weinstock und von den Reben. Niemand geht hin, um die Reben da irgendwann einzusetzen. Der Weinstock ist mit Leben erfüllt und er wirft seine Triebe und die Reben kommen hervor. Und was ist dann? In den Reben wird das Leben des Weinstocks offenbar. Es wird sichtbar. Es bildet eine Einheit. Er sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wir haben dann keine Sorge mehr, um Frucht zu bringen, wenn sein Leben in uns ist, geliebte Brüder und Schwestern. Da lernen wir doch von der Natur unsere Lektion. Muss sich da der Apfelbaum oder Kirschbaum oder sonst ein Baum bemühen, wenn die Sonne aufgeht und die Jahreszeit da ist und das Gesetz Gottes, das er in die Natur hineingelegt hat, wirksam wird, dann kommt der Saft durch die Wurzeln und er bringt alles mit sich. Er bringt die Knospen, die Blüten, die Frucht. Wollte man die Frucht irgendwo suchen, man fände sie noch nicht. Aber im Endstadium ist sie da, weil Gott es so verordnet hat. Wenn wir gepflanzt sind, brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen um das Fruchtbringen. Wir sind gepflanzt an Wasserbächen. Und Gott spricht durch den Propheten Jeremia. Sage nicht, ich bin ein dürrer Baum. Warum nicht? Gott hat keine dürren Bäume. Gott will uns mit Leben erfüllen, mit seinem göttlichen Leben, das er uns aus Gnaden geschenkt hat. Johannes sah diesen Leuchter aus Gold. Mose hat ihn schon angefertigt. Mose sprach, einen Propheten wie mich wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken. Hier sehen wir schon das Geheimnis der Gemeinde vorschattiert. Und ihr könnt zu 2. Mose 12, Vers 2 zurückgehen. An demselben Tage, als Gott der Herr sein Volk Israel zu seiner Gemeinde durch die Herausführung machte, steht das Wort Gemeinde zum ersten Mal. Vorher waren es die Nachkommen oder die Sprösslinge oder das Volk Israel. Von dem Tage der Herausführung war es nicht nur ein Volk, sondern die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind das Gleiche geworden durch Golgatha. Hier ein goldener Leuchter. Wie schön, dass Moses schon in vielen Schattenbildern auf verschiedene Art und Weise die Offenbarung bekommen hat auf zukünftige Dinge hin. Man könnte über die Bundeslade sprechen, über den Tisch mit den Schaubroten. Man könnte über die Opfer sprechen. Überall hat Gott durch Schattenbilder schon voraussagen lassen, was einmal geschehen würde. Was ich euch wohl gern noch vorlese, ist aus 2. Mose 25, Vers 17. Denn es könnte sein, dass wir darauf noch zurückkommen. 2. Mose 25 von Vers 17. Sodann fertige eine Deckplatte aus feinem Gold an, 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit. Weiter sollst du 2 goldene Cherube anfertigen, und zwar in getriebener Arbeit an den beiden Enden der Deckplatte. Den einen Cherub sollst du am Ende der einen Seite und den anderen Cherub am Ende der anderen Seite anbringen, mit der Deckplatte zu einem Stück verbunden. Sollt ihr die Cherube an den beiden Enden der Deckplatte anbringen. Ich weiß nicht, wie weit wir heute noch kommen. Aber mein Geist frohlockt in Gott, meinem Heiland, über die Herrlichkeit seines Wortes, über die Klarheit, die er geschenkt hat, und noch mehr darüber, dass wir in diesen Tagen ein Teil dessen werden dürfen, was Gott in unseren Tagen tut. Vielleicht kommen wir darauf noch zurück. Ihr wisst ja, dass die Bundeslade hinter den Vorhang gesetzt wurde und dass das die Stätte war, in der Gott mit Moses gesprochen hat. Lasst mich das aus Vers 22 lesen. 2. Mose 25, Vers 22. Da selbst will ich mit dir dann zusammenkommen und von der Deckplatte herab aus dem Raum zwischen den beiden Cheruben hervor, die auf der Gesetzeslade stehen, will ich dir alles mitteilen, was ich den Israeliten durch dich aufzutragen habe. Es würde zu weit führen, wenn wir auf den hohen Priester zu sprechen kommen, der einmal im Jahr hineinging, um das Opfer, um das Blut auf dem Gnadenstuhl darzubringen, um dann die Stimme Gottes aus der Herrlichkeit, die sich über den Cheruben, die über der Deckplatte waren, lagerte. Und Gott sprach zu ihm und gab ihm die Antwort. Und er kam heraus und brachte sie dem Volke. Noch in der Offenbarung lesen wir, und die Lade des Bundes wurde sichtbar. Kommen wir zu dem goldenen Leuchter zurück. Zacharja Kapitel 12, Zacharja Kapitel 4, vielmehr, Vers 2. Hier steht Folgendes geschrieben, Zacharja 4, Vers 2. Und er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter, ganz von Gold. Und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf. Und sieben Lampen sind an ihm und 7 Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Das Bild wird hier schon klarer. Nicht nur ein goldener Leuchter mit allem, was dazugehört. Jetzt schon der Ölbehälter über dem goldenen Leuchter. Und schon der Prophet Zacharja sieht im Alten Testament die siebenfache neutestamentliche Einteilung. Er sieht sieben Gießröhren aus dem einen Ölbehälter herabkommen, um die sieben Lampen zu speisen, damit Licht in jedem Zeitalter wird auf Erden. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr den Zacharia gefragt, hör mal, weißt du, wovon du redest? Dann hätte er vielleicht geantwortet, wie Petrus sagt, dass diese Männer geforscht haben, auf welche Zeit der Geist Christi in ihnen deutet, aber sie haben es nicht mehr erlebt und nicht mehr gesehen. Ein goldener Leuchter, über dem goldenen Leuchter der Ölbehälter, Zeitalter des Heiligen Geistes, der Heilige Geist ausgegossen, während der neutestamentlichen Gnadenzeit, sieben Epochen, die gleiche Gemeinde, und das Öl fließt herab in diese Lampen hinein. Moses musste schon die Lampen anfertigen und der Tisch stand dem Leuchter gegenüber. Auch das ist ein herrliches Bild. Der Leuchter war nicht in irgendeiner Ecke. Der Leuchter stand dem Tisch mit den Schaubroten gegenüber, damit alle die Speise Gottes sehen. Preis sei dem lebendigen Gott. Unser Gott weiß genau, was er tut. Er kennt jede Anordnung bis ins Feinste und Kleinste. Wohl uns, wenn wir jetzt das Bild vollkommen sehen, wie es sich der Vollendung naht. Denn wir warten in unseren Tagen darauf, dass Gott sein Wort und sein Werk nicht nur offenbart, sondern zum Abschluss bringt. In Hebräer 9 möchte ich lesen, Hebräer 9 von Vers 3. Ihr könnt ja vorher schon lesen. In Vers 3 steht, hinter dem zweiten Vorhang aber liegt der Teil des Zeltes, der das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räucheraltar und der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade, in welcher sich der goldene Krug mit dem Manna sowie der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die Bundestafeln befinden. Oben über ihr aber stehen die Cherube der Herrlichkeit, welche die Deckplatte überschatten. Doch hierüber soll jetzt im Einzelnen nicht geredet werden. Hat schon der Schreiber des Hebräerbriefes den Leuten damals mitgeteilt. Auch wir werden heute nicht in Einzelheiten eingehen. Aber Gott hat einen Plan mit seiner Gemeinde. Und seine Gemeinde stellt diesen goldenen Leuchter dar. Aber im Heiligtum, im Allerheiligsten, waren ebenfalls Dinge, die von großer Bedeutung sind. Was nützt es uns, wenn wir den Leuchter sehen, den Tisch mit den Schaubroten sehen und nie die Antwort Gottes hören würden, die über dem Gnadenstuhl, wo das Blut dargebracht wurde, ergeht, wenn er aus der Herrlichkeit heraus zwischen den beiden Cheruben spricht. Gott hat gesprochen, denn der Vorhang im Tempel zerriss und der Weg ist frei geworden. Heute braucht niemand mehr unterwegs stehen zu bleiben. Heute kann jeder unter der Besprengung des Blutes des Lammes in das himmlische Heiligtum eingehen. Und es steht ebenfalls hier im Hebräerbrief, dass dieses der neue und lebendige Weg ist. Diesen neuen lebendigen Weg, den dürfen wir mit Gott gehen. Lasst uns zur Offenbarung Kapitel 4 kommen. Offenbarung Kapitel 4. Ich glaube nicht, dass es ein Buch in der Bibel gibt, das wir lieber aufschlagen als dieses letzte Buch. Was durch Jahrhunderte, Jahrtausende verborgen gewesen ist, hat Gott uns aus Gnaden offenbart. Hier in Offenbarung 4, Vers 2 und 3 steht, und siehe, da stand ein Thron im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der dort Thronende sah wie Jaspis und Karneolstein aus, und den Thron umgab rings ein Regenbogen, der wie Smaragd aussah. Rings um den Thron waren 24 Throne und so weiter und so weiter. Dann Vers 6, zweiter Teil. Und zwar rings um den Thron sind vier Lebewesen, die vorn und hinten mit Augen übersät sind. Das erste Lebewesen gleicht einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte hat ein Gesicht wie das eines Menschen und das vierte Lebewesen gleicht einem fliegenden Adler. Wir kommen ganz kurz auf diese Lebewesen zu sprechen, die Gott erwählt hat. Ehe wir das tun, möchte ich Hesekiel aufschlagen, Hesekiel Kapitel 1, und euch zeigen, dass dieser Prophet den Teil schon damals gesehen hat. Der Heilsplan Gottes ist schon durch die Propheten dargelegt worden, nur ist er in ihrer Zeit nicht zur Erfüllung gelangt. Hesekiel Kapitel 1 von Vers 5. Mitten in ihm erschien dann etwas, das vier lebenden Wesen glich, deren Aussehen folgendes war. Sie hatten Menschengestalt, aber jedes hatte vier Gesichter und jedes von ihnen vier Flügel. Ihre Beine standen gerade, aber ihre Fußsohlen waren wie die Fußsohle eines Kalbes. Und sie funkelten so hell wie geglättetes Kupfer. Und unter ihren Flügeln befanden sich Menschenhände an allen vier Seiten. Und alle vier hatten Flügel und so weiter und so weiter. Ihr könnt das noch in den folgenden Versen ganz getrost und in aller Ruhe nachlesen. Ich weiß nicht, wer von euch die Predigt gehört oder gelesen hat. Bruder Brennen hat auf die vier Evangelien hingewiesen. Es sind Verbindungen aus dem Alten in das Neue Testament hinein. Ich habe eine der deutschen Bibelausgaben, die es sich geleistet hat, noch diese Symbole vorne anzusetzen. Beim Matthäus-Evangelium, so wie beim Lukas oder Markus, überall steht an erster Stelle, vor jedem Evangelium steht an erster Stelle das Zeichen für dieses Evangelium, das dem Evangelium und dem Charakter des Evangeliums entspricht. Und was die meisten nicht wissen, ist, dass diese Lebewesen in Verbindung mit dem dargebrachten Versöhnungsblut waren, nämlich über der Bundeslade, und dass Gott einen großen Versöhnungstag geschenkt hat und seinem Volke sein Angesicht zugewandt. Der Prophet Hesekiel, der sah Menschenhände bei allen Vieren. Es gibt heute noch Menschen, die sagen, ja, die vier Evangelien und der Rest der Heiligen Schrift ist doch von Menschen geschrieben worden. Hab ich denn je etwas anderes behauptet? Oder wer hat denn was anderes behauptet? Da waren Menschenhände. Aber Gott hat die Menschenhände geleitet. Amen. Gott hat inspiriert. Gott hat offenbart. Amen. Die Menschen suchen nicht das Gemeinsame, in den vier Evangelien. Sie suchen die Unterschiede heraus. Und dann sagen sie, ja, der eine hat das ausgelassen, der hat das noch berichtet und der das nicht. Und seht, wären diese vier in einem Raum gewesen, dann hätten sie voneinander abschreiben können. Gott hat es so geführt, dass die Vielgestaltung und die Mannigfaltigkeit offenbar werden sollte durch eine globale Beschreibung. Jedes Mal, wenn wir der Zahl 4 in der Bibel begegnen, dann ist das weltumfassend, Osten, Westen, Süden, Norden. Dann wird alles erfasst, wenn der Prophet Jesaja sagt, Daniel sagt, ich sah, wie die 4 Winde das Meer aufgewühlt haben. Dann wusste er, wovon er spricht. Dann war es nicht nur ein bestimmter Teil irgendwo, sondern dann war die ganze Erde mit einbegriffen worden in das, was da gezeigt wurde. Hier im Propheten Hesekiel haben wir schon die genaue Beschreibung. Menschenhände waren unter ihren Flügeln. Jetzt haben wir die 4 Evangelien. Jedes hat eine ganz besondere Prägung. Der eine bringt das Register, der andere jenes. Der eine berichtet dies, der andere das. Und Johannes beginnt mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Der steht gar nicht mit den Füßen auf der Erde. Der fliegt wie ein Adler durch die Luft und zeigt uns aus der Sicht Gottes, wer dieser Mann von Golgatha ist. Die anderen haben den Stammbaum hier und den Stammbaum dort. Und dann ist noch hier eine Lücke und dort eine. Und die Schriftgelehrten halten sich daran auf. Wir sehen genau, worum es geht. Was mich persönlich an dieser Gesamtbeschreibung am meisten überwältigt, will ich euch jetzt sagen. Es überwältigt mich am meisten, dass Gott das unreine Tier, das er gemäß dem Gesetz an erster Stelle unter den Vögeln des Himmels, die nicht gegessen werden durften, das hat er dazu erwählt, um die größte Sache kundzutun, die je kundgetan werden konnte. Wenn ihr im Mose das ganze Register liest, was Menschen essen sollen oder nicht, dann steht der Adler an erster Stelle unter den unreinen Tieren. Habt ihr schon gelesen? Ja, nun, ihr sollt alle Amen. So leicht möchte ich euch das gar nicht machen. Sagt mir mal, wo es geschrieben steht. Und dann sag auch ich Amen. Lesen wir es in 3. Mose im 11. Kapitel. 3. Mose Kapitel 11. Und dann werdet ihr sehen, was Gott zu tun vermag. Was habe ich eben gesagt? 3. Mose 11, Vers 13. Ja, hier steht: Von den Vögeln aber sollt ihr Folgende verabscheuen, die nicht gegessen werden dürfen, sondern ein Gräuel sind: den Adler, den Bartgeier und. Der Adler steht an erster Stelle unter den unreinen Vögeln. Jetzt mag doch jemand fragen, ja, was hat Gott denn nun hier getan? Der Heilige, der reine Gott. Was hat er denn hier getan, dass er einen solchen Vogel noch als Symbol für eine ganz große und besondere Sache macht? Ihr könnt das Gleiche in 5. Mose 14, Vers 12 nachlesen. Da ist dieselbe Aufführung und der Adler steht an erster Stelle unter den unreinen Vögeln. Ich war mal in einem Hause. Es konnte nirgends anders sein als in den USA. Und dann sagten diese Leute mir, Bruder Frank, wir haben eine sehr gute Nachricht für dich. Du weißt ja, wir haben die Adlerbotschaft bekommen und die Adlerspeise. Und wir haben uns so darüber gefreut. Und dann sagt der Bruder, meine Frau war so überwältigt. Sie hat jeden Adler, den sie nur gefunden hat, gekauft. Und unsere Sammlung übersteigt 100 Stück. Na, das war keine schlechte Sache. Man hat es sich was kosten lassen. Wir glauben alles. Und jetzt kommt noch der Höhepunkt. Unser Herr sagt, wo das Aas ist, versammeln sich die Adler. Es gibt einige Bibelstellen, über die wir fast stolpern könnten, aber nicht. Das geht gar nicht. Denn das, was Gott vor uns stellt, sind nicht Steine des Anstoßes. Es sind Stufen, auf denen wir steigen können, um Gott näher zu kommen, um ihn besser zu verstehen. Ich lese euch ein ganz herrliches Wort, nämlich aus 5. Mose 32. 5. Mose 32. Hier steht mit Bezug auf Gott, den Herrn, ein Vergleich mit dem Adler. 5. Mose 32, Vers 10. Hier sagt Gott, wie ein Adler, der seine Brut aus dem Nest hinausführt und über seinen Jungen flattern schwebt, seine Fittiche über sie breitet, sie aufnimmt, so trägt es sie trägt auf seinen Schwingen, so leitete der Herr allein das Volk. Kein fremder Gott war mit ihm. Gott weiß, wie ich sagte, was er tut. Und ihr werdet es sehen. Er, der Reine und der Heilige, ist für uns zur Sünde gemacht worden, dass wir der Reinheit und Heiligkeit Gottes teilhaftig werden. Was war mit Mose? Er sollte seine Hand in den Busen stecken und schon war sie über seinem Herzen angekommen. Und was kommt aus dem Herzen? Alle Bosheit, die es auf Erden gibt, kommt aus dem Herzen. Und er zieht seine Hand heraus und erschrickt voller Aussatz. Aussatz, ein Wort für die Sünde, in der wir waren. Und er steckt wieder hinein und er nimmt hinaus. Und etwas Neues war geschehen. Eine Reinigung vom Aussatz hat Gott ihm bildlich gezeigt. Der Stab, den er hatte, was war's? Er sollte ihn hinwerfen. Er wurde zur Schlange. Mose ergriff die Flucht. Und plötzlich spricht der Herr: Nimm ihn beim Schwanz. Und ich bin ganz ehrlich, ich möchte den Mann unter uns sehen, der vor solch einem Vieh, vor solch einer Schlange, nicht auch den Kürzeren zieht und zunächst einmal das Weite sucht. Wir sind alles Helden hier in der Bank, aber seid man irgendwie im Busch. Und dann wird's ganz anders. Ich hätte da in dem Moment nicht in den Schuhen Mose stecken wollen. Doch mit der Gegenwart Gottes ja. Denn wenn Gott gegenwärtig ist, wird auch das Unmögliche möglich. Halleluja! Preise dem lebendigen Gott. Doch der Geist Gottes hat mich eben korrigiert. Amen! Amen! Halleluja! Preis sei dem Herrn. Moses war dort nicht allein. Gott war doch mit ihm. Und wenn Gott mit ihm ist, was hat unser Herr gesagt? Ich gebe euch Macht. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Und dann, was geschah? Mose nahm den Stab. Und dieser Stab wurde sozusagen das Werkzeug, das er mit auf den Weg bekommen hat. Es war ein Zeichen der Kraft Gottes, Die Schlange und alles, was Satan anrichten konnte, war jetzt in seiner Hand. Und er konnte seinen Weg getrost mit Gott gehen. Noch ein Beispiel von den Adlern aus Psalm 103, das uns mit Sicherheit die größte Freude bereiten wird. Denn wir alle glauben, wie Hiob es sagte, dass wir wieder in die Tage unseres Jünglingsalters zurückversetzt werden. Ich lese Psalm 103 von Vers 1. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan, der dir alle deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Und jetzt kommt's. Der dein Leben erlöst vom Verderben, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der dein Alter mit guten Gaben sättigt, dass dem Adler gleich sich erneuert deine Jugend. Merkt ihr, warum und weshalb Gott hier den Adler genommen hat? Er geht höher als jeder andere Vogel. Er erneuert sich. Und wie oft hat Bruder Brennen dieses Beispiel gebracht? Ein Prophet schwingt sich auf. Er ist ein Mann in Sünden geboren. Eigentlich unrein vor Gott. Aber Gott lässt ihn in die Höhen hinaufsteigen. Und er sieht aus der Sicht Gottes herab und verkündigt dem Volke den Willen Gottes. Wir waren unrein, sind's aber nicht mehr. Wir waren verloren und sind jetzt gerettet. Halleluja! Preis und Ehre sei dem Herrn. Das allerschönste Wort vom Adler steht in Jesaja 40. O der Prophet Jesaja. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der den Heilsplan Gottes am größten, am majestätischsten beschrieben hat von allen. Ein besonderer Mann. Jesaja 40. Hier lesen wir von Vers 27. Warum sagst du Jakob und warum behauptest du Israel, verborgen ist dem Herrn mein Geschick und mein Recht bleibt bei meinem Gott unbeachtet. Weißt du es denn nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Erde. Er wird nicht müde und wird nicht matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er verleiht dem Ermatteten Kraft und gewährt dem Ohnmächtigen Stärke in Fülle. Mögen Jünglinge müde und matt und junge Männer strauchelnd zusammenbrechen, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft, dass ihnen neue Schwingen wachsen wie den Adlern, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandern und nicht ermatten. Ist das nicht ein herrliches Wort? Auch für uns im vorgerückten Alter ein wunderbares Wort. Ich denke da an die Geschichte des Petrus, weiß nicht genau, ob ich sie auf Anhieb aufschlagen kann, wahrscheinlich ist Apostelgeschichte Kapitel 10, da hat ihm der Herr ein Gesicht geschenkt, ein Laken kam vom Himmel herunter und da sah er allerlei Getier und Vögel des Himmels und, jawohl, Apostelgeschichte Kapitel 10. Hier steht in Vers 12, darin befanden sich alle Arten vielfüßiger und kriechender Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Nun rief eine Stimme ihm zu, stehe auf, Petrus, schlachte
und ist. Petrus aber antwortete, nicht doch, Herr, denn noch nie habe ich etwas Unreines, Unheiliges und Unreines gegessen oder genossen. Da rief zum zweiten Mal eine Stimme ihm zu, was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Ist das nicht herrlich? Der Petrus hätte ja all die essbaren Tiere sehen können. Aber dann hätte die Lektion ja gar nicht stattfinden können. Petrus sollte eine Lektion bekommen. Die Heiden, die ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Bundesschließung waren, der Goyim als Hund bezeichnet, der seine eigenen Wege ging. Und jetzt will Gott hier eine Wende schaffen. Den Heiden soll die Tür des Evangeliums geöffnet werden. Und deshalb sieht Petrus nicht all die reinen Tiere und Vögel. Er sieht alles unreine Zeug und bekommt den Schrecken und sagt, Herr, noch nie habe ich etwas Unreines oder Unheiliges gegessen. Dann rief die Stimme ihm zum zweiten Mal zu. Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht für unrein. Ihr Lieben, wenn wir an das volle Erlösungswerk von Golgatha glauben, dann dürfen wir das, was da geschah, nicht als ungültig erklären, sondern jedem die volle Erlösung und Vergebung verkündigen und zugestehen. Erkläre du nicht für unrein, was Gott gereinigt hat. Eine Frage. Hat Gott uns gereinigt durch das Blut auf Golgatha? Wie viele Stellen könnte ich jetzt lesen? Aus dem Kolosserbrief, aus dem Petrusbrief. Es könnte viel gelesen werden. Was Gott durch das heilige Blut von Golgatha gereinigt hat, das erkläre du nicht als unrein. Denn das, was Gott getan hat, gilt ewiglich. Warum steht denn geschrieben, dass er uns eine ewige Erlösung geschenkt hat, nicht eine zeitliche? Da hätte man es rückgängig machen können, neue Verhandlungen einleiten. Eine ewig gültige Erlösung. Ein ewig gültiges Evangelium, ein ewig gültiger Heilsplan unseres Gottes mit seinem Volke. Also, selbst ein Geschöpf, das Gott in seinem Worte als unrein erklärt hat, das kann er uns als gereinigt in einem majestätischen Zustand beschreiben. Und das ist deine und meine Geschichte. Wir alle waren unrein. Wir hätten uns nie erheben können. Keine Erneuerung hätte stattfinden können. Aber Gott hat es so geführt, dass wir aus Gnaden gereinigt werden konnten. Seid ihr nicht froh darüber? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Aber für mich ist das etwas ganz Herrliches. Ganz Herrliches. Gott hat seinen Weg mit seinem Volke und wird ihn bis ans Ende haben. Er sitzt im Regiment. Sein ist die Macht. Sein ist die Herrlichkeit. Bis in alle Ewigkeit. Er wird alle Feinde zum Schemel seiner Füße legen und wird über alles triumphieren und wir mit ihm. Teurer Bruder, liebe Schwester, halte du das, was Gott gereinigt hat, nicht länger für unrein. Gott hat vergeben. Gott hat vergessen. Gott hat gesühnt. Gott hat neues Leben geschenkt. Es gibt Menschen, die immer damit beschäftigt sind, die Vergangenheit eines anderen neu aufzurollen. Und wenn sie wüssten, dass sie damit das, was auf Golgatha geschah, rückgängig machen, sie würden ihre Hände davon lassen und würden sich am Kreuze niederwerfen und sagen, Herr, erbarme dich meine. Gott will nicht, dass wir einer dem anderen etwas anrechnen. Er rechnet uns auch nichts an. Er möchte, dass wir uns als durch das Blut des Lammes gereinigt und geheiligt betrachten. Ich lese noch aus Apostelgeschichte 10, Vers 26. Hier steht, Petrus aber hob ihn auf mit den Worten, stehe auf, ich bin ja auch nur ein Mensch. Dann trat er im Gespräch mit ihm ein und traf eine zahlreiche Versammlung an, zu der er sagte, ihr wisst, wie streng es einem Juden verboten ist, Verkehr mit jemand zu haben, der zu einem anderen Volke gehört, oder gar bei ihm einzukehren. Doch mir hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf. Haben wir das alle mitgelesen? Das ist Gottes heiliges Wort. Hier muss noch irgendwo stehen, dass er gefragt hat, weshalb sie ihn überhaupt gerufen haben. Und dann, hier steht's. In Vers 29, letzter Teil. Oder ganz 29. Deshalb habe ich mich auch auf eure Einladung hin, ohne Weigerung, hier eingefunden. Ich möchte nun aber wissen, aus welchem Grunde ihr mich habt kommen lassen. Er wollte den Grund wissen. Und Cornelius hat dann berichtet, was er erlebt, was er gesehen und wie Gott schon die Dinge vorbereitet hat. Geliebte, wir müssen zum Schluss kommen. Gott hat das, was kein Volk war, zu seinem Volke gemacht. Menschen, die nicht nach ihm fragten, nach denen hat er gefragt. Die nicht nach ihm suchten, die hat er gesucht. Und hat sie zu seinem Eigentumsvolk gemacht. Er hat uns, so glaube ich's, von Herzen, absolut freigesprochen. Und niemand halte sich selbst oder einen anderen länger für unrein und mache damit das Werk von Golgatha zunichte oder stelle in Frage, was da geschah. Lasst uns von heute an jeden als gereinigt durch das Blut betrachten, als geheiligt durch das Wort ansehen, als von Gott begnadigt, als Menschen, an denen Gott früher vorbeiging. Ihr, die ein Nichtvolk waret. Paulus hat's noch in Römer 9 zum Ausdruck gebracht und im Galaterbrief. Außerhalb des Bürgerrechts Israels. Außerhalb des Bundes und der Verheißungen. Und jetzt mit einverleibt in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und der Herr spricht, ich will mitten unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein. Als letzte Frage möchte ich Folgendes zu bedenken geben. Warum hat der Herr in den 7 Sendschreiben nicht speziell die Gemeinde zu Jerusalem erwähnt, um es auch darin zu erwähnen? Es waren alles Gemeinden, außerhalb dem Bereich, in dem Israel sich befand. Das Wort war zu den Heiden gegangen. Die Zeit der Nationen war angebrochen. Und gemäß Lukas 21, 24 wird dann, wenn die Zeit der Heiden abgelaufen ist, Gott sich Israel wieder zuwenden.
Und gemäß Römer 11, Vers 25
muss erst die Vollzahl
aus den Nationen in die Gemeinde
eingegangen sein.
Ein herrlicher Plan unseres Gottes.
Erkläre du nicht für unrein,
was Gott gereinigt hat.
Wie Adler wollen wir uns aufschwingen
und unsere Jugend erneuern und über den Dingen dieser Welt
mit Gottes Hilfe schweben,
so dass wir spüren, auch uns ist neue Kraft zuteil geworden. Neuer Trost, neuer Mut
ist uns zugeflossen
aus dem Worte Gottes. Wie betrachtest du dich heute?
Als unrein
oder als rein?
Als erlöst oder nicht?
Ein halbes Werk gibt es bei Gott nicht, sondern ein ganzes.
Der Herr,
der alle Dinge wunderbar geordnet hat
und dein und mein Leben kannte,
ehe wir waren,
und alle Tage in sein Buch geschrieben hat, ehe sie da waren. Derselbe Gott hat alles,
was in deinem und meinem Leben passieren würde,
schon mit einkalkuliert.
Kein Mensch
müsse glauben, dass Gott irgendwann überrascht ist.
Er hat ganz genau gewusst,
welch einen Weg du und welch einen Weg ich gehen werden.
Aber wisst ihr, was er noch vor dem gewusst hat?
Vor dem,
dass wir, wenn er zu uns redet, sein Wort aufnehmen werden. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Alle seine Wege waren nicht so ganz nach dem Herzen Gottes.
Aber er war ein Mann
nach dem Herzen Gottes.
Haben wir das verstanden?
Gott ist ein treuer und ein wunderbarer Gott. Ihm wollen wir heute ein Lob- und Dankgebet gemeinsam bringen. Wie noch nie zuvor wollen wir Gott heute von Herzen danken.
Auch schon für das danken,
was wir noch nicht sehen.
Heute schauen wir auf den Unsichtbaren,
der die Verheißungen gegeben hat,
als sehen wir ihn
und erachten ihn als treu,
dass er erfüllen wird,
was er gesagt hat.
Anders gibt es für uns alle kein Vorwärtsgehen,
sondern nur
in der Weise, dass wir
unser Vertrauen ganz und gar
auf den allmächtigen Gott setzen,
in dem Wissen, er wird alles wohl machen. Er wird's herrlich hinausführen
und seinen Sieg offenbaren.
Gelobt sei sein herrlicher Name.
Amen.
Amen. Amen.